Dies ist der CyberWise Podcast.
Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
Hallo Markus, willkommen im CyberWise Podcast.
Hey Alex und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Ja, klasse, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Wir haben ein ganz aktuelles Thema, aber erstmal.
Ja, voll.
Vielleicht für unsere Hörer und Zuschauer, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst, wo du herkommst.
Genau. Also mein Name ist Markus Bayer. Ich bin Security Awareness Officer bei der Swisscom in der Schweiz. Swisscom ist der größte Telekommunikationsanbieter eben in der Schweiz. Und wir sind gerade auf einem guten Weg und einem Change von einer Telco zu einer Techco. Also das heißt, ich bespiele 18.000 Mitarbeitenden ungefähr, ein paar mehr, ein paar weniger, mit dem ganzen Thema Security Awareness, Training und Culture. Habe einen Psychologie-Background, bin also nicht der Volltechie und mache das, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 25 Jahren.
Wow, super. Das ist ja mal ein breiter Erfahrungsschatz. Und wir haben uns heute so zusammengetan, weil wir über diesen LinkedIn-Post gesprochen haben. Da gab es ja zwei Doktoren, die haben eine Studie darüber geschrieben, dass Awareness gar nicht wirkt.
Und da habe ich dann doch einen ganz anderen Blick drauf. Ich glaube, das Erste, was man klarziehen muss, ist, auch das war ja Studieninhalt. Wir reden ja über 8 Monate, wo dann getestet wurde. Ich meine, wir haben unseren Phishing-Service oder eben unser Training seit 3 Jahren im Einsatz. Und dann zu sagen, innerhalb von 8 Monaten, jetzt verändert sich nichts. Nö, das ist auch klar. Das Zweite ist natürlich die Art und Weise, wie man es macht. Und auch da gibt es in der Studie ja so ein paar Beispiele, zumindest was den Inhalt angeht. Und auch da gehe ich voll konform. Da sind Inhalte dabei gewesen, wo ich sage, ja logisch, klicken die Leute drauf. Da sagen aber alle, die irgendwie in dem Phishing-Umfeld, im Phishing-Trainings-Umfeld unterwegs sind, dass halt so Sachen wie Lohnlisten besser gehen als die Einladung zu irgendeiner Party. Mhm. Auch klar. Aber es ist aus meiner Sicht ja immer ein bisschen die Art und Weise. Und wir machen das zum Beispiel bei uns so, unser Phishing-Training ist komplett voll gamifiziert. Und auch da sagen jetzt viele, ja, immer so clicky-bunty und so bubblig und so Candy-Style-like. Das ist auch nicht für jeden voll dabei. Das funktioniert auch nicht für alle. Aber, und da spreche ich nur für uns, und das Feedback, was ich aus unserer Mitarbeiterschaft habe, ist, dass es hier für viele funktioniert, für sehr, sehr viele funktioniert. Mhm. Ich ein sehr, sehr positives Feedback zurückbekomme. Mhm. Jetzt muss man aber auch sagen, in der Schweiz ist es so ein bisschen datenschutzrechtlich ein bisschen anders gepolt als in Deutschland. In Deutschland ist es halt so mit Leaderboards und Gamification immer ein bisschen schwieriger. Da geht man dann auf Teams. Ich habe tatsächlich in der Schweiz bei meinen Kolleginnen und Kollegen ist wirklich so, dass sie sich anonym stellen können, klassischerweise default sichtbar sind und die das nicht stört, also ich das auch sehr transparent kommuniziere, dass man sich anonymisieren kann, dass es sie nicht stört, sondern dass sie das eher sogar als Anreiz nehmen. Mhm. Aber auch das ist eine Arbeit, die wir lange, lange, lange vorbereitet haben, wo aber auch parallel noch ganz viel funktioniert, wo wir auch parallel noch ganz viele Aktivitäten haben. Und auch da gehe ich den Kollegen oder da pflichte ich den Kollegen bei, die dann sagen, ja, da kommen dann so die Phishing-Dienstleister um die Ecke und sagen, ja, wenn du unsere Phishing-Trainings nimmst, dann hast du eine Awareness. Da sage ich auch nein, voll nicht. Aber es liegt natürlich an uns, an den Verantwortlichen für das Thema, es so einzusetzen, dass es halt in einem Gesamtkontext passt. Und das ist eben auch so ein Kritikpunkt, den ich an der Studie habe. Den kenne ich nicht in diesem US-Gesundheitsunternehmen, wie dann der so der Gesamtkontext
ist. Ja. In der Studie hieß es ja, dass die Phishing-Trainings, also direkt danach, nach so einer Phishing-Mail, nur eine Verbesserung von 1,7% gebracht haben. Also kaum nennenswert. Wie ist denn deine eigene Erfahrung? Macht ihr das auch so, dass wenn jemand so eine Test-Phishing-Mail anklickt, dass er auf so einer Schulung landet? Und hast du so eine Erfahrung, wie das Verhalten verbessert?
Also bei uns ist es tatsächlich so, wenn jemand auf ein Phishing-Mail klickt, kriegt er auch eine Info, dass er auf ein Phishing-Mail geklickt hat. Mhm. Und er kriegt die Info, dass es eben, Gott sei Dank, eben ein Training war. Und damit, aber was er nicht bekommt, ist dann sofort ein, so und jetzt erzählen wir dir noch mal, wie man ein Phishing-Mail erkennt.
So eine Strafarbeit.
Nein. Ja, voll. Das machen wir nicht. Er kriegt halt einfach dann keine Punkte. Mhm. Und das ist für viele schon so ein Punkt, wo die sagen, oh Mann, jetzt kriege ich jetzt keine Sternchen mehr und jetzt rutsche ich halt mit meinem Streak ein bisschen ab. Eben auch, werden auch viele sagen, ja, so Bullshit, Gamification und Streaks und Sternchen. Wie gesagt, bei uns funktioniert's. Was wir machen ist, dass wir, wenn man ein Phishing-Mail klickt oder erkennt, also bei beiden, also wenn man dann sozusagen den Button klickt, um es zu melden, dass man dann randomisiert, nicht immer, aber immer wieder, auch ein kurzes Learning-Nugget zur Verfügung gestellt bekommt, aber eben nicht nur zum Thema, also nicht zum Thema Phishing. Also es gibt natürlich auch dann kleine Learning Nuggets zum Thema Phishing. Aber ganz, ganz viel auch zum Thema Sicherheit von im Umgang mit KI, Klassifizierung, datenschutzrelevante Dinge, wie klassifiziere ich richtig? Und das ist nämlich auch ganz wichtig. Und das sagt auch die Studie übrigens. Die Phishing-Mails, die wir versenden als Simulation, als Training, ne, und da reden wir mal von Simulation, kann man tatsächlich zielgruppenspezifisch machen. Also wir haben auch bestimmte Einstellungen, um zu sagen, wenn du eher ein Kollege bist, der im Verkauf arbeitet, im Vertrieb arbeitet, saleslastig ist, kriegt er eher solche Mails. Oder wenn du eher in der Kommunikation bist, kriegst du eher solche Mails. Bist du eher in der Technologie, im Softwareentwicklungsbereich, kriegst du eher solche Mails. Das können die sich selbst auswählen. Und so kann man sich mal challengen. Und da sagen die in der Studie auch, das muss man machen. Also wir machen es. Auch die Trainings sind genau so. Also es gibt dann auch Trainings, die für bestimmte Zielgruppen da sind. Und eben, wir reden über Learning Nuggets, wir reden über eine Minute, anderthalb. Aber, und das ist das Krasse, finde ich, so bei uns, und da wäre ich auch mal gefragt, ob das wirklich funktioniert. Wir haben teilweise einen Versand eben nicht von einer, vier, also ich glaube, in der Studie waren es, glaube ich, vier Mails, die dann versendet wurden. Wir verschicken so viele pro Monat. Also wir machen tatsächlich ein sehr, sehr intensives Training. Wir haben zwischen 3 bis 5 Trainingsmails, Phishing-Simulationen pro Monat, die wir an die Mitarbeiter auswerfen, weil auch da gibt es Studien zu, die sagen, nach 12 Trainingsmails, die du bekommen hast, hast du es halbwegs im Kopf, halbwegs im Blick zu erkennen, dass es sich wirklich um Phishing handelt oder eben ein Phishing-Training handelt. Und reagierst damit. Und als ich gestartet bin bei Swisscom mit dem Thema, hatten wir extremst hohe Klickraten auf Phishing-Mails, weil wir damals genauso agiert haben wie in der Studie. Das heißt, wir haben versucht, es noch schwerer und noch schärfer und noch stärker zu machen. Das war so gefühlt schon fast so ein bisschen ein Wettbewerb. Wer macht die harteste Mail? Das haben wir mit dem Dienstleister zusammen gemacht. Alle bekamen auch da nicht das Gleiche. Auch das war ein bisschen randomisiert. Die Auswahl war übersichtlich, nicht auf dem Level, wo wir jetzt gerade sind. Und da lagen unsere Klickraten tatsächlich zweistellig, im zweistelligen Bereich. Ja? Mittlerweile, und da rede ich jetzt über 3 Jahre Training, haben wir eine Klickrate im 1-Promille-Bereich. Und es sind immer noch 1, irgendwas Promille, die klicken. Und eben deswegen darf man einfach Phishing-Simulationen oder Phishing-Trainings nicht so als einmalige oder einzelne Aktion sehen. Ich ermutige sogar meine Kolleginnen und Kollegen mal zu klicken, damit sie das Gefühl haben, und das ist halt Simulation, Gott sei Dank, was passiert denn da? Und das machen ja auch ganz viele. Wir haben ganz viele Leute, die auf Deutsch gesagt mich auch ein bisschen mal verarschen wollen und einfach mal klicken. Die hast du doch immer. So, oder die dann, wir haben auch Leute, die es wirklich nicht erkennen. Oder wir haben Leute, die haben keinen Bock drauf. Ich zwinge niemanden dazu. Wir zwingen niemanden dazu, dieses Phishing-Training zu machen. Das ist auch wichtig. Und das kann man wahrscheinlich in diesem US-Konzern, konnte man das nicht. Man konnte nicht wählen, ob man mitmacht oder nicht, weil dann war man draußen. So, also eben auch da eben Unterschiede im Einsatz. Ja, genau. Also eben Training und Simulation ist eher so gepolt, dass wir Dinge auch mal zulassen, viel versenden, um die Recommendation Rate, also die Behaltensquote, recht hoch zu halten. Und das funktioniert bei uns super.
Ja, okay. Okay. Also du sagst, regelmäßiges Wiederholen verbessert das Ergebnis. Ja. Und wie reagieren die Benutzer? Du sagst, man kann wählen, ob man teilnimmt oder nicht. Das heißt, die dabei sind, die beschweren sich dann auch nicht und sagen, Mensch, Markus, schon wieder so eine Mail, warum denn? Ich habe doch genug zu tun.
Also tatsächlich war es am Anfang so, weil sie es nicht gewohnt waren. Mittlerweile nicht. Mhm. Ich hatte am Anfang tatsächlich immer wieder Kommunikation, Diskussionen in unseren Foren, die wir so haben, auf Teams und Co. Warum ist da so viel? Und ich habe es immer versucht zu erklären, dass du eben deine 12 Simulationen brauchst, um es zu machen. Mittlerweile ist es jetzt auch nicht mehr so viel. Es sind jetzt wir können über unseren Dienstleister, über unsere Solution das Ganze auch leveln. Also eben Mitarbeiter, die halt oft klicken, sind Level 1, die werden mit einfacheren Mails bespielt und dann levelt sich das ein bisschen hoch bis Level 3. Und dann sind es nur noch so 3 Mails im Monat. Also das sind auch die ich bekomme. Und tatsächlich bin ich auch schon, ich hab auch schon geklickt, weil ich gucke mir natürlich nicht jede Simulation an, die ich da kriege oder die ich zur Verfügung habe. Und ich habe auch schon geklickt, bin auch schon reingefallen. Und das ist ganz wichtig, dass man das dann adressiert und dann eben sagt, hey, das ist halt normal. Also wir sind halt auch nur Menschen. Und das ist, glaube ich, das, wo man hinkommen muss. Und das ist auch etwas, wo die Studie ein bisschen hakt, aber wo ganz viele die Studie pushen, wenigstens das dann auch als Element bringen, das wichtig ist. Es ist halt immer in der Sicherheit ein Zusammenspiel zwischen People, Process und Technology. Also ich hoffe dann einfach, wenn ich mal geklickt habe, dass ich es eigentlich nie hätte bekommen, weil meine Phishing-Credentials oder mein Analysetool im Vorfeld so gut gepolt ist, dass es ja gar nicht durchkommt. Mhm. Aber wir sind ja nicht sicher, dass das passiert.
Nein.
Und daher brauche ich eben doch das Training.
Phishing funktioniert. Also ein guter Freund von mir, der selber in der Security-Branche ist, die auch ihre internen Phishing-Tests haben, er fällt auch immer wieder drauf rein, weil er plötzlich in einem Zoom-Meeting kommt eine Mail, XY ist ihrem Meeting beigetreten und er spricht gerade mit dem Kunden und denkt, was ist denn das jetzt und klickt da drauf. Ja, also die Mechanismen, wenn ich die kenne, ich setze jemanden unter Druck in einer Situation, in der er wenig nachdenken kann und deswegen kann ich eben nicht auf das Konzept Awareness als einzigen Schutz setzen und sagen, ich habe hier meine Human Firewall und die mache ich jetzt so gut, dass ich eine Zero-Click-Rate bekomme und da muss ich mir um die ganze Technik keine Gedanken machen. Da kann ja nichts mehr passieren. Und mich jetzt darauf zu verlassen, dass das Wohl meines Unternehmens daran hängt, dass keiner auf eine Phishing-Mail klickt, das ist ja sehr gefährlich.
Und aber das ist genau das, was du sagst. Also eben, ich habe auch immer ein Problem damit, über Human Firewalls zu reden. Ich habe aber auch ein Problem damit, und das kennen die Kolleginnen und Kollegen, die mich besser kennen und vielleicht auch auf LinkedIn folgen, auch auf LinkedIn, es gibt auch immer einen Rant, wenn man dann sagt, die Schwachstelle ist immer der Mensch. Oder Schwachstelle sind wir da mitarbeitet. Das ist auch nicht mein Ding.
Das ist User-Blaming, das finde ich ganz furchtbar. Voll. Wenn ich solche Studien lese, wo es heißt, 99% der Sicherheitsprobleme werden von Menschen verursacht, dann sage ich immer, hey, wir haben doch in anderen Bereichen auch, im Automobilbau bauen wir Airbags in Autos ein, wir haben Autos, die den Fahrer davor schützen, bei einfachen Unfällen zu Tode zu kommen und sowas. Aber bei der Technik sagen wir, wenn jemand auf eine Phishing-Mail klickt, dann hat er einen Fehler begangen und das kann man ihm wegtrainieren. Das funktioniert nicht. Voll. Ich muss einfach die Technik besser machen, dass so ein Klick nicht solche katastrophalen Folgen haben kann.
Genau. Und das ist auch etwas, was ich dann immer wieder höre und mit Kollegen diskutiere. Da ist zum Beispiel der Safety-Bereich, also den wir im deutschsprachigen Bereich als physische Sicherheit bezeichnen, um Längen voraus. Weil die haben eben nicht mehr diese klassische Blame-Kultur, wie wir sie sehr, sehr häufig in der Cybersecurity haben. Wir schauen immer, wer war das? Sondern die haben immer so eine Just-Culture, wo man dann sagt, hey, wir haben jetzt ein Problem gehabt, jetzt müssen wir gucken, dass dieses Problem nie wieder auftaucht. Und natürlich machen die Kausalkettenanalysen, natürlich überlegen die, was ist denn der Grund gewesen, aber was, nicht wer. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dann kriege ich nämlich ganz schnell mit, da hat halt der Prozess versagt, im Bereich Business-E-Mail-Compromise, im CEO-Fraud oder so, wird das dann hat der Prozess versagt. Nicht der Mitarbeiter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Mitarbeiter vielleicht gerade oder die Mitarbeiterin vielleicht gerade mega im Stress war, hat sie halt diesen Prozess nicht eingehalten und deswegen ist es dazu gekommen. Oder warum hat es denn die Technologie nicht hingekriegt zu sehen, die überweisen jetzt gerade an eine ganz andere Stelle, an eine ganz andere IBAN das Geld für eine Rechnung, da ist es wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwie so ein Betrugsfall. Wieso kriegt das die Technik nicht mit? Es ist eben nicht mehr der Mitarbeiter. Und das ist eben auch so ein Problem bei der Studie. Genau das ist nie adressiert worden. Also ich kenne nicht in diesem US-Gesundheitsunternehmen, was so als Beispiel genannt wurde mit den 19.000 Mitarbeitern, was haben die denn als Vorgaben? Oder haben die denn technologische Lösungen, die möglicherweise sie davor schützen, weil dann muss ich sagen, ja, vielleicht sind dann 1,5% Wachstum ja gar nicht so schlecht. Na, immerhin. So, ich weiß nicht, ob in anderen Bereichen es besser ist. Aber Safety ist da, also die physische Sicherheit ist in vielen Bereichen dann viel, viel proaktiver und nicht so reaktiv wie wir und sagen dann, okay, jetzt haben die Leute geklickt, was müssen wir denn tun, damit die nicht mehr klicken? Mhm. Und dann bin ich halt dabei und sage, und dafür müssen wir halt Awareness, dann bin ich wieder Awareness und eben Phishing ist nicht gleich Awareness. Phishing ist, oder Phishing Training ist nicht gleich Awareness. Phishing Training ist ein Baustein, kann ein Baustein sein in einem Awareness-Programm. Muss es halt so attraktiv gestaltet werden, dass die Leute Bock auf das Thema haben. Weil, und das hört man auch, es gibt ja an der Ruhr-Universität Bochum mit Professor Dr. Angela Sasser jemanden, der sich über dieses Thema Security und Usability sehr, sehr stark Gedanken macht. Und die sagen ja auch, fragen ja auch in die Runde, sind wir denn überhaupt, oder sind denn unsere Mitarbeiter überhaupt aufgeschlossen, sich mit diesem Thema Security auseinanderzusetzen? So, und wie kriege ich sie denn aufgeschlossen? Dann bin ich ganz, ganz banal, wieder ganz schnell bei Motivationspsychologie und dann heißt es dann natürlich, es muss attraktiv sein. So, und dann gucke ich mal rein und gucke mir mal so Trainings an. Oh, reden wir mal über Attraktivität von Trainings. Wenn das halt, Entschuldigung, Kacke ist, dann hat doch keiner mehr Bock, irgendwie so ein Training zu machen. Und dann wundert man sich, und auch das sehe ich an der Studie nicht, ne? Wie sehen denn die Trainings aus, die danach gekommen sind? Ne? Die haben ja geschrieben, dann irgendwie nur ein gewisser Prozentsatz hat maximal 10 Sekunden das Training gemacht. Ja, vielleicht war einfach das Training nicht geil. Also eben auch da schwierig.
Ja. Ja, so wie ich es verstanden hatte, hatten sie 4 Variationen. Also manche haben nur so ein jährliches Awareness-Training bekommen.
Genau.
Und die höchste Stufe war dann, dass es so ein Training gab, das interaktiv war und sich dann jetzt genau auf diesen Fall bezogen hat. Da gab es so die höchste Durchhaltequote, aber trotzdem wenig Steigerung.
Ja, ja, aber eben, ne, das ist genau der Punkt. Ich kann das als Studienleser einfach nicht mehr nachvollziehen, weil ich halt natürlich den ganzen Hintergrund nicht kenne. Mhm. Ich kann mir darüber eben kein Bild machen. Und selbst wenn es interaktiv ist, heißt es ja immer noch nicht, dass es gut ist. Also nur weil es interaktiv ist, muss es ja nicht gut sein. Mhm. Also eben so Clicky-Bunti auch nett. Aber eben, und dann eben wieder Kontext. Also eben, was ist denn vorher passiert? Was lief vielleicht parallel? Lief überhaupt was parallel? Auch das kommt nicht ganz klar raus. Und das braucht's aber. Mhm. Also nochmal, ich persönlich, aus meiner Perspektive, und ja, wenn man verantwortlich ist für das Thema Security Awareness in einem Unternehmen, dann hat man natürlich auch immer einen Compliance-Anspruch. Machen wir uns da nichts vor. Also natürlich müssen wir ein Unternehmen Compliance einhalten. Mhm. Daraufhin werden wir ja gemessen. Also nicht ich als Security Awareness verantwortlich ist, sondern mein Unternehmen wird daran gemessen. Mhm. Und ich habe ja auch Versprechen, die ich den Kunden gebe, vertraglich. Also eben ist Compliance ein wichtiger Punkt. So, also Compliance muss ich einhalten und dann muss ich natürlich auch dem Management-Vorgaben gerecht werden und die wollen Zahlen, Daten, Fakten. So, und deswegen ist für mich ein Phishing-Training als ein Element und Baustein ein durchaus valides und probates Mittel, um ein Stück weit das Thema Phishing erkennen zu trainieren. Mhm. Aber ich brauche natürlich noch andere Trainings, ich brauche noch andere Inhalte, ich muss noch anders kommunizieren. Wir machen da ganz viel, also vom Escape Room über Intranet-News, über Bespielen von MS-Teams-Kanälen, selbst direkt für unsere Security-Community, also eben für die sich mit dem Thema Security auseinandersetzen, auch in der First Line. Wir sind ja als Group Security Second Line auf Defense, also für die First Line, die wir immer, immer wieder unterstützen und mit der wir sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten, machen wir eine eigene Konferenz mit 300 Leuten im November. Auch ein bisschen wertschätzend. Also eben, das gehört ja auch dazu. So, also sie machen sehr viel, um eben, und das ist eben das, für das ich plädiere, um eine Sicherheitskultur, eine resiliente und eine nachhaltige Sicherheitskultur zu schaffen.
Da sprichst du einen sehr guten Punkt an, wenn ich da mal einhaken darf. Also Menschen, Prozesse, Technik. Wir sehen ja gerade in der Cybersecurity-Welt, die wird sehr stark von der technischen Sicht beherrscht und da herrscht immer der Glaube, dass es dieses eine Tool gibt, das alle Probleme löst, dieses Silver Bullet Tool, mit dem ich alles erschlagen kann. Genau. Und da hat man in der Vergangenheit mal, das fing an mit Firewalls und dann heute glaubt man, dass die Endpoint Security Solutions alles lösen können. Aber es ist eben ein Mix aus allen Techniken zusammen. Ich muss sagen, ich muss dem Menschen erklären, warum er bestimmte Dinge nicht tun sollte und was er tun kann. Ich muss eine Technik haben, die ein Fehlverhalten des Menschen abfängt. Und ich muss Prozesse haben, die dafür sorgen, dass bestimmte Dinge gar nicht erst passieren können, dass sowas gar nicht eintritt.
Genau. Und da haben wir das natürlich auch immer mit dem Thema Usability und Technologie. Hm? Oder den Einsatz von Technologie für in Sicherheitsprozessen. Nur so ein Beispiel. Viele Unternehmen nutzen als Passwortmanager im eigenen Unternehmen KeePass. Hm? Bei KeePass ist Open Source. KeePass ist ein totales Techie-Tool. Es ist nicht cloudfähig. Es sieht oftmals aus wie Windows 98. Also es ist auch nicht besonders hübsch. Hm. Aber mittlerweile sind ja meine Mitarbeitenden, auch die Millennials und Gen Z, so weit, dass sie schon hier und da verstanden haben, dass es vielleicht ganz gut ist, nicht nur ein Passwort zu haben und benutzen einen Passwortmanager. Jetzt benutzen sie das parallel. Irgendeinen von denen, die da draußen rumschwören, LastPass, OnePassword, Bitwarden und was es da noch so alles gibt. Mhm. Die sind also diese Art und Weise, Passwörter zu speichern, gewöhnt, kommen in ein Unternehmen und dann haben wir so eine Lösung. Und was ich dann oftmals sehe, sind dann so Sachen wie, dann wird dann über OneDrive wird dann der Passwortcontainer aus dem KeePass geshared, damit man ihn auf dem Handy nehmen kann, weil eben nicht cloudfähig. Mhm. Und dann ist es wieder alles raus. Also eben, dann wird doch teilweise dann auch Security ad absurdum geführt. Ich habe zwar einen Passwortmanager, aber so safe ist das jetzt auch nicht.
Ja.
Oder auch schon gehabt, gibt es auch ein Beispiel vom Fraunhofer-Institut. Gab es einen Vortrag dazu beim Swiss Security Awareness Day. Da hat man gesehen bei den Druckern, dass dort immer Papier lag. Ne? Das ist so dieses klassische Problem. Damals wurde viel ausgedruckt und so, ist auch schon länger her. Mhm. Und dann hat man natürlich auch vertrauliche Daten im Drucker gefunden. Also dieses Thema, wer in der Security länger als 10 Jahre unterwegs ist, kennt dieses Thema.
Natürlich.
Und dann hat man angefangen zu überlegen, na, wie kann ich das denn abstellen? Und dann sagt man, ja, wir haben so PKI-Karten, dann machen wir das Drucken über PKI-Karten. Jetzt braucht man aber für die PKI-Karte einen Schlitz. Also man steckt dann sozusagen eine PKI-Karte rein, hat man dann das vertrauliche Drucken. Es wird erst dann ausgedruckt, wenn die PKI-Karte stand. Und was haben wir jetzt? Mhm. Jetzt finden wir PKI-Karten im Drucker.
Natürlich, die Leute lassen sie stecken. Wenn ich wenn ich Prozesse baue, Tools anbiete, die nicht funktionieren, dann werden Leute Wege drumherum finden. Und
immer.
Da gibt es erstaunliche Wege. Also ich habe mal eine Geschichte erlebt, da haben Admins, die mit MFA-Tokens gearbeitet haben, die hatten das Problem, dass immer wieder jemand sein Token zu Hause vergessen hat. Was haben die gemacht? Die haben die unter eine Webcam gehangen, alle nebeneinander gelegt, ins Internet gestreamt und dann konnte man immer schön seinen Token ablesen.
Ja, voll.
Hat der Trick total funktioniert?
Ja, total. Oder das haben wir, ich meine, aus Corona gelernt, Homeoffice und so, Remote Access auf die eigenen Maschinen, weil die eigene Maschine zu Hause mehr Power hat als die im Unternehmen, macht man dann über Remote Access dann den Zugang zur eigenen Maschine zu Hause, weil sie halt besser ist als das, was man vielleicht im Büro hat. Auch das kenne ich aus Unternehmen. Also deswegen, ich bin da voll bei dir, Alex. Wenn ein Mitarbeiter es will, findet er einen Weg. Und jetzt ist es genau der Punkt, wie kriege ich es denn hin, dass ich die Leute ein bisschen einnorde, ein bisschen einfange und schaue, also wir werden ja keine hundertprozentige Sicherheit haben. Nie, nie. Das wird nie passieren. Aber wie muss es denn sein, dass Technologie, Prozesse und Vorgaben und auch der Mensch funktioniert und das ist auch ganz wichtig, ich meine, wir befinden uns so im Age of Disorder, so im Zeitalter der Multikrisen. Und auch das spielt ja eine Rolle in der Wahrnehmung von Security. Also mit dem Krieg in Gaza, mit dem Krieg in der Ukraine, mit Klimakatastrophe, der Erstarken der Rechten und. Also wir haben so viele Themen, die mich ja auch nochmal als Mensch nochmal stark nochmal fordern. Und das muss man sich genauso gewahr werden. Also eben dann sind wir bei soziotechnischen Systemen. Die muss man sich halt angucken. Aber das erkläre mal intern. Also ich meine, ich bin ja jetzt schon sehr häufig ich habe mal Psychologie studiert und ich gucke mal auf die Soft-Faktoren, bin ich ja schon sehr, sehr esoterisch in vielen Unternehmen unterwegs. Hm?
Ja, da setzt man auch so einen Fatalismus aus beim Mitarbeitern, ne? Die dann sagen, ja, voll. Die ganze Welt um mich herum brennt und ich werde jetzt hier mit Phishing-E-Mails belästigt oder so. Genau. Spielt das denn wirklich eine Rolle?
Aber man muss sich dem ja als Verantwortlicher für Security oder eben auch als verantwortlich für das Thema Training und Awareness ja bewusst sein, dass das so ist. Also das ist ja nicht wegzureden, dass es nicht so wäre. Mhm. Aber jetzt muss man eben einen Weg finden, eben wie schließe ich denn meine Leute damit auf, dass ich sie weder quäle, noch bashe, noch störe, aber trotz alledem meine Vorgaben, die ich habe, umsetzen kann, weil es ja ein Versprechen ist, Gegenüber dem Staat, gegenüber Regulatoren, aber eben auch genauso gegenüber meinen Kunden. Und das muss ich ja trotzdem einhalten. Also ich bin immer in so einem Wabonspiel Compliance und Sicherheit und immer noch Attraktivität für den Mitarbeitern, Work-Life-Balance, was auch immer. Das ist wichtig. Und deswegen wird das Thema Awareness komplexer als nur Phishing und Phishing-Trainings.
Ja, absolut. Deswegen. Ja, und Menschen zu erklären, was sie tun sollten, was sie nicht tun sollten, ist sehr, sehr wichtig. Also eine Story, die ich immer wieder gerne erzähle, in einem Awareness-Training hatte ich jemanden, der erzählte mir, wenn er komische Mails nach Hause bekommt, dann schickt er die immer auf seinen Firmenaccount und macht die da auf, weil das in der Firma natürlich viel sicherer ist. Nein, bitte nicht.
Genau, voll. Ja, total. Aber eben auch das, ich meine, das ist dann, aber das ist, auf der anderen Seite muss man ja sagen, aber das ist doch trotzdem schön für die Security, dass die Leute dann sehen, ach, die vertrauen uns. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. Also Sicherheit hat doch viel mit Vertrauen zu tun. Und dann bin ich wieder ganz, ganz schnell auch bei dem ganzen Thema, was in vielen Security-Abteilungen oder IT-Abteilungen echt ausgeblendet wird, nämlich in so einem Thema psychologische Sicherheit. So, also wie habe ich es denn mit der Fehlerkultur im Unternehmen? Wie binde ich denn Mitarbeiter ein, die vielleicht nicht so laut sind und nicht so extrovertiert sind wie andere? Wie lasse ich denn auch Fehler zu? Wie gebe ich ein Feedback? Wie ist mein Führungskräftevorleben? Das zahlt alles auf die Wahrnehmung und auf die Handlung von Mitarbeitenden ein.
Es gab ja noch Firmen, die haben ihre Mitarbeiter abgemahnt, wenn die auf Phishing-Mails geklickt haben. Das ist nicht allzu lange her, sowas.
Nein. Gibt es auch so ein paar Beispiele, kann man googeln und so, also suchen im Netz, findet man. Ja, voll. Und eben, und auch da, um wieder zur Studie zu kommen, auch da weiß ich nicht, wie da Drücke sind oder nicht. Mhm. Also eben, was sind denn da an restriktiven Maßnahmen oder Sanktionierungen? Was passiert denn da in dem Unternehmen? Und das finde ich immer, das guckt man sich immer viel zu wenig an. Und ich finde tatsächlich, ich finde den Begriff Security Awareness als solchen greift zu kurz für das, was wir eigentlich tun, also als Verantwortliche für das Thema. Weil Security Awareness ist ja halt eine Sensibilität schaffen zu dem Thema. Aber das machen wir ja schon lange nicht nur, sondern wir sind noch zuständig für das Thema Training, wir sind noch zuständig für einen Change, weil wir wollen ja gerne eine Verhaltensänderung bei einem Mitarbeiter herbeiführen, die sollte durchaus positiv sein. Wir arbeiten an resilienten Organisationssystemen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Human Behavior Risk, also wie schaffen wir es denn, dass Mitarbeiter eben nicht risikobehaftete Verhaltensweisen haben? Also eben deswegen die Verhaltensänderung. Das ist so ein krass komplexes Thema. Mhm. Und das ist eben nicht getan, dass man ein bisschen PowerPoint kann, um dann eine Präsentation zu halten. Mhm. Also, und dann eben bei den Unternehmen aufzuschließen, dass man die Leute braucht, ist so das eine. Die richtigen Leute zu finden, die auch das Skillset haben, ist das andere. Und dann stehen wir halt, wenn wir dann in dieser Verantwortung sind, eben mit solchen Studien und mit solchen sehr pauschalisierten Aussagen dann auch immer wieder auf der Rechtfertigungsseite, ob es uns dann überhaupt braucht.
Mhm. Ja, so, möglicherweise.
Und das macht natürlich uns total das Leben schwer.
Ja, möglicherweise war das, was in dieser Studie stattgefunden hat, einfach nur etwas, was man als Pflichtübung gemacht hat, weil es eben in irgendeiner regulatorischen Vorgabe war und man hat es nicht so betrieben, dass es wirksam ist. Ein Dienstleister eingekauft, Phishing-Tests.
Genau.
Es gab ein Video-Awareness-Training einmal pro Jahr. Wir wissen ja auch, wie schlimm sowas sein kann, mit so einem Video, das abgespielt wird, Quizfragen hinten dran. Dass das nichts nutzt, ist ja nichts Neues.
Eben drum. Und eben, und auch da ist es halt immer so, eben, ich kenne die Attraktivität nicht, ich weiß nicht, was links und rechts noch passiert. Ne? Und für mich ist das ein ständiger Prozess. Ja? Und da reichen halt 8 Monate definitiv nicht aus. Mhm. Und in dem Studiensetting ging es eben einfach nur darum zu gucken, funktionieren Phishing-Trainings ja oder nein? Und die sind zum Entschluss gekommen, nee, Phishing-Trainings allein funktionieren nicht. Da sage ich nicht mal nein.
Mhm. Das stimmt. Und was in der Studie natürlich auch nicht gestanden hat, ist, wie war denn das Niveau, bevor überhaupt mit Awareness-Maßnahmen gestartet wurde? Also jetzt zu sagen, diese Methode nachzuschicken, bringt nur eine Verbesserung von 1,7%. Die Frage ist, wie wäre es ganz ohne diese Trainings und wie wäre es mit besseren Trainings?
Genau. Ja, genau. Oder vielleicht hat dann das Training, auch wenn es schlecht ist, also jetzt überspitzt man das Ganze mal, hätte vielleicht dann, hätte Fahrradkette, ne? Das ist immer Deutsch, hätte wahrscheinlich hätte möglicherweise sogar funktioniert und einen Ransomware-Angriff abgewehrt. Stell dir das doch mal vor. Also nur diese 1,7% oder 5% Wachstum hätten möglicherweise dazu geführt, dass einer von diesen 1,5%, die Ransomware- oder Phishing-Kampagne erkannt hätte und hätte das Unternehmen vor einem Schaden von 30 Millionen bewahrt. Hat jetzt Phishing und das Wachstum von 1,5% gereicht oder nicht? Ja, hat gereicht.
Wenn es die eine Mail war, ja. Ne?
Aber wenn es die eine ist, weißt du.
Aber ich kann es eben nicht ganz verhindern. Ne? Das eine tun heißt nicht das andere lassen. Ich muss das eben gleichmäßig miteinander abstimmen. Genau. Und wie du sagtest, ihr habt ja auch einen Button, in dem ich so eine Mail melden kann. Also es gibt auch hinten dran die technischen Prozesse. Und wenn ich jetzt so eine Mail melde, dann wird die vielleicht bei anderen gleich aus dem Postfach rausgezogen, was da eben alles hinten dran steht. Und dann ist ein aufmerksamer User sorgt dafür, dass ich das Risiko für alle schon ganz schön senken kann.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich so, also wenn wir das mal überspitzt sehen, wenn wir jetzt sagen 1,5% oder so Wachstum, wenn dann auch tatsächlich die Melderate höher wird oder wenn auch die Schnelligkeit eines Melden höher wird und da reicht mir ja einer aus. Wenn einer die Mail meldet und der ist schnell genug, eben wie du sagst, kann man ja dann reagieren. Mhm. So, und dann ist es halt einer von ihren 1,5%. Also es ist... Sind wir ganz schnell bei so Themen, die heißen dann, wie misst man den Erfolg von Security Awareness Kampagnen und auch Trainings so schwer? Also wenn ich dann sage, ist es jetzt die Quote der Teilnehmer oder ist es wie hoch muss sie sein? Ne? Also sind jetzt 85% Abschlussquote, sind die jetzt hoch oder nicht? Oder brauche ich 95? Kriege ich die überhaupt hin? Reichen vielleicht 67% aus? Das ist ja immer so die Frage, die ich habe. Und ich sage, mir geht es gar nicht so sehr um die Zahlen. Eben nochmal für Compliance oder vielleicht auch so KPIs und OKRs, die ja in vielen Unternehmen eine ganz wichtige Rolle spielen, auch Wachstum eine ganz wichtige Rolle spielt, mag gut wirken und auch gut sein. Aber für mich, und da bin ich halt wieder so ein bisschen der Psycho, für mich ist der Effekt um Längen höher, wenn mir dann ein Mitarbeiter sagt, boah krass, ich habe letzte Woche so ein Phishing-Mail bekommen, oh, ich habe das gleich gemeldet. Oder ich war mit meiner Tochter in einem unserer Swisscom-Shops und habe für sie ein Kids-Abo gelöst und hatte mein Swisscom-Shirt an und dann fragte mich eben die Kollegin auch, Mensch, du bist ja einer von uns, was machst du denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin bei Group Security. Was machst du da? Ich sage, ich bin für unser Phishing-Training zuständig. Oh, sagte sie. Und ich dachte so, oh shit. Jetzt kriege ich hier den Shitstorm Schlechtner. Krass, jeden Montag beim Team-Meeting sitzen wir zusammen und diskutieren, wer gerade wieder am Leaderboard ganz oben ist und wie die das geschafft haben und so. Und er sagt, mir geht's doch genau darum. Also, mir geht es nicht darum, dass das Leaderboard ein wichtiges Element ist. Mir geht es nicht darum, dass Gamification und dass die Punktzahlen wichtig sind. Mir geht es darum, dass wir die Leute erreichen.
Dass aber die Leute wissen. Toll. Erklär doch nochmal dieses Leaderboard. Das finde ich sehr spannend. Also die Mitarbeiter stehen da wirklich mit ihren Namen in Punkten. Und ja, dann habe ich so einen Wettbewerb, wer ist am besten in Phishing-Mails erkennen.
Ja, genau. Also genau so. Also der Gamification-Ansatz bei dem Phishing-Training ist eben tatsächlich so, dass ich für Phishing-Trainings, die ich melde, kriege ich Sterne. Also zwei Sterne. Und wenn ich nochmal dann eben randomisiert noch ein kleines Learning-Nugget mache, kriege ich einen dritten Stern. Selbst unser Jahrestraining läuft über den gleichen Service. Unser verpflichtendes Jahrestraining. Wir machen das verpflichtende Jahrestraining, weil die ISAE 3402 uns das vorschreibt. Das ist ja unser Versprechen an die Kunden, ne? Dass wir das machen müssen. Haben wir auch über den Service gemacht und jeder, der halt das verpflichtende Jahrestraining gemacht hat, hat wieder drei Sternchen bekommen. Und dann kriegt man auch Plaketten, dann kann man Streaks machen, also eben wie lange ist meine Reihe, dass ich immer wieder ein Phishing-Mail erkannt habe und so. Und ja, und dann haben wir ein Leaderboard. Und das ist das, was ich vorhin sagte, das funktioniert so in Deutschland möglicherweise nicht so wie in der Schweiz. Da hat man immer sehr, sehr viel mit den Gewerkschaften dann zu diskutieren, aber auch da sehe ich auch bei deutschen Unternehmen immer mehr den Weg, ja, vielleicht ist das gut, wir messen uns als Mitarbeiter oder als Menschen doch immer und jederzeit und sei es nur meine Smartwatch an der Hand, die dann sagt, du musst dich wieder mal hinstellen, bewegst dich zu wenig oder so. Also das Messen und das Miteinander vergleichen, das liegt ja in unserer DNA. Und eben, wir haben das so gemacht, dass sich Mitarbeiter rausnehmen können aus diesem Prozess des Wettbewerbs, indem sie sich anonym schalten. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ganz viele machen das einfach nicht, weil sie es cool finden. Aber das ist eben auch eine Kultur, die wir haben. Also das lässt das auch zu, Wettbewerb zum Beispiel. Ohne dass es HR-seitige Konsequenzen gibt, wenn man es nicht tut.
Und das ist ein Opt-out-Verfahren. Das heißt, ich bin standardmäßig
dabei.
Genau, wir haben
es im Opt-out, genau.
Und was würdest du sagen, wie viel Prozent der Belegschaft sind da so drin in diesem Board? Wie
90.
90?
Ja,
wow.
Voll. Ja, voll.
Tolle
ja,
Zahl.
Voll. Ja, total. Aber eben das liegt in unserer Natur, glaube ich. Also eben, das wird in vielen Unternehmen vielleicht nicht so sein. Da, davon bin ich mir sicher. Nochmal, alles das, was ich so an Beispielen jetzt gerade auch erzählt habe, passt für uns, funktioniert bei uns, funktioniert bei Swisscom. Das kann bei vielen anderen Unternehmen, muss das nicht so funktionieren. Es hat immer was mit Kultur zu tun, hat immer was mit Umfeld zu tun. Und bei uns vielleicht auch strategisch gut geplant, vielleicht auch ein Stück weit viel, viel Glück gehabt, hat das alles einfach hervorragend funktioniert. Und auch da, alles hervorragend funktioniert, ist auch dann so, und natürlich gibt es Dinge, die nicht gehen. Und natürlich habe ich auch Leute, die das nicht so cool finden und nicht so attraktiv finden. Okay, das lasse ich aber zu. Und daher ist das völlig in Ordnung. Dafür muss ich aber dann wieder andere Dinge bringen, die für die, die das jetzt doof finden, durchaus akzeptabel ist oder dass die das mögen. Und muss auch andere Formate wählen. Also eben, und dann bin ich wieder in der Vielschichtigkeit, in den bunten Blumenstrauß, den ich dann anbringen muss. Und schon brauche ich halt eine Ressource für dieses Thema, um das halt zu staffen im Unternehmen. Also wenigstens eine.
Noch eine Frage, die vielleicht interessant ist für viele im Awareness-Bereich. Gerne. Welche Kennzahlen oder welche Messungen für den Erfolg funktionieren für dich am besten?
Entschuldigung, aber das ist genau das, was ich vorhin sagte. So, ach, Messen von Erfolg. Ja? Also es gibt Unmengen an Zahlen, die man ziehen kann. Wenn wir mal beim Phishing-Training bleiben, tatsächlich für mich gar nicht wichtig oder gar nicht so wichtig ist, wie hoch ist denn unsere Klickrate? Für mich viel, viel wichtiger ist, wie hoch ist denn die Aktivitätsrate beim Melden von Phishings. Das ist für mich viel, viel wichtiger. Also wie viele Leute benutzen aktiv unseren Meldebutton? Weil das ist das, auf das ich sie fokussieren möchte. Hast du ein Problem? Melde es. Hast du ein schlechtes Gefühl? Melde es. Hast du eine fishy aussehende Mail im Postfach? Melde sie einfach. Das tut nicht weh. Also eben so die Meldequote, die Aktivitätsquote auf dem Button, das ist für mich das allerwichtigste KPI in diesem Umfeld. Dann habe ich natürlich eben Klickraten, dann habe ich auch Erkennungsraten, aber dann habe ich auch zum Beispiel Abschlussquoten von Trainings, aber auch durchaus KPIs kann sowas sein wie häufig mache ich Intranet-Meldungen, wie viele Abonnenten habe ich auf meinem Security-Channel, wie viele Likes kriege ich auf eine Intranet-Meldung. Also gibt es ja Unmengen. Aber dann bin ich rein im quantitativen Bereich. Wir setzen auch Trainingstools ein oder ein Trainingstool ein, was für alle funktioniert, also für alle erreichbar ist, aber eher sehr für technisch orientierte Kolleginnen und Kollegen da ist. Auch da kann man zum Beispiel gucken auf einem Mitre Attack Framework, wie viele diese Attack-Vectors, auf wie vielen bin ich da geschult und so und wie viele sind da dabei, wie viele machen mit, wann machen die das, vor oder nach ihrer Arbeitszeit. Also eben quantitative Dinge gibt es ganz viele, je höher, desto besser oder eben bei Klickraten wie niedriger logischerweise. Aber auch hier für mich, den Erfolg einer Awareness-Kampagne macht es dann aus, wenn mir Leute auf dem Gang begegnen und sagen, ach übrigens, und cool, was ihr macht. Also ich bin dann eher, und das kommt vielleicht ein bisschen aus meinem Background, ich bin dann eher der Qualitative und sage, ich beobachte sehr viel, ich hole mir aktives Feedback ein und das ist für mich viel, viel wichtiger, um zu sagen, bin ich damit gut oder nicht.
Also ich würde sagen, diese 90% der Mitarbeiter, die auf diesem Board stehen und sich da mit Namen messen lassen, das zeigt doch, wie groß die Akzeptanz für das Thema ist, wie groß die Awareness ist und auch dieser Wille, dabei mitzumachen. Das finde ich, ist schon eine sehr tolle Kennzahl.
Und wie niedrig die Angst ist, nicht ganz oben zu stehen.
Ja.
Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Also eben bin ich eben bei Fehlerkultur. Ne? Also eben, selbst ich, wenn ich jetzt mal nachgucke, komm, ich mache das jetzt einfach mal parallel. Mhm. Ich sag dir jetzt tatsächlich, wo ich im Gesamtranking bei Swisscom heute stehe. Und das kann jeder Mitarbeiter sofort und jederzeit abrufen. Ich bin tatsächlich im dritten Quartal, bin ich so tief, ich habe auch jetzt lange nicht mehr mitgemacht. Ich bin, glaube ich, in der Rangliste auf Platz 15.811 von 19.000.
Okay, ich hätte gedacht, per Default bist du die Nummer 1.
Nein, eben genau nicht. Mhm, okay. Also eben, ich kann das auch sagen von allen. Ich habe in der 12-Monats-Statistik habe ich 31 Mails bisher bekommen. 31 Mails in 12 Monaten, ne? Mhm. Davon habe ich 28 gemeldet, ich habe eine verpasst und ich habe 2 geklickt.
Okay.
Und daher, nein.
Was wieder Beweis.
Genau darum geht es mir. Ja?
Genau, niemand ist immun, das zeigt das. Voll. Und man kann es nicht als die Human Firewall nicht als einzigen Schutz wählen, aber man kann damit was erreichen.
Total. Eben eine attraktive, eine nachhaltige und eine resiliente Sicherheitskultur. Mhm. Und das ist das, was wir brauchen. Und dann ist auch, und das ist eben auch immer wichtig, wenn die Attraktivität hoch ist, dann kann mir auch mal ein Fauxpas passieren. Oder dann habe ich es auch nicht so schwer, irgendwelche Regeln umzusetzen, die vielleicht nicht ganz so nice sind. Also ich ziehe auch die Hürden für bestimmte, vielleicht nicht ganz so akzeptierte oder nicht ganz so gerne gesehene Themen einfach ein bisschen tiefer. Mhm. Und habe nicht so viel Widerstände. Oder kriege nicht so ein harsches Feedback zurück, sondern stoße auf eben mehr Akzeptanz.
Ja, vielen Dank. Wenn ich auf unsere Zeit schaue, könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde darüber reden. Aber ich glaube, das waren sehr viele interessante Sachen. Und Schön. Ich danke dir, Markus, für deinen Beitrag, gerade weil es aktuell so heiß diskutiert wird. Und ich glaube, was du da gerade dargestellt hast, ist ein sehr toller Erfolg für das Thema Awareness. Und ich hoffe auch ein Beispiel für andere, die das hören und sagen, klasse, da waren für mich Ansätze drin, die ich für mich mitnehmen möchte für das Thema Awareness.
Hey Alex, vielen Dank. Ich fand es auch mega spannend und noch weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.